Hallo Sebastian.
Hallo Dominik. Und,
hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei einer neuen Folge vom TV-Serienstars Podcast. Eurem Podcast, in dem es darum geht, dass wir über alte Fernsehserien aus den 80ern und 90ern sprechen. Die Fernsehserien unserer Kindheit, die Fernsehserien unserer Jugend. Und Sebastian, wir haben im Vorfeld gerade, jetzt geht's bei mir auch schon wieder los, so ein bisschen Sprachübungen gemacht. Also für die Zuhörer, wir zählen quasi immer so runter, 3, 2, 1 und dann drückt jeder bei sich zu Hause auf Aufnahme. Und davor haben wir jetzt gerade so spaßeshalber, so man räuspert sich nochmal oder man gibt so ein paar, was war's, P und Puh Geräusche von sich.
Ja, die harten Laute, die P-Laute, T-Laute, so. K-Laute. Genau. Aber jetzt sind's, das ist scherzhaft gemeint gewesen. Also wir machen das nicht wirklich vor jeder Aufnahme.
Ja, natürlich nicht. Wir haben es jetzt einfach mal aus Spaß gemacht, weil wir blöd sind. Und jetzt habe ich die ganze Zeit diesen Frosch im Hals davon. Das ist total doof. Und da ist mir so eingefallen, hätte ich das jetzt alles nicht gemacht und hätte ich jetzt nicht darüber nachgedacht, dass ich jetzt keinen Frosch im Hals haben darf, weil ich ja jetzt Aufnahme mache, dann wäre das alles gar nicht passiert. Also eigentlich selbst erzeugtes Problem.
Ja, aber so ist das halt.
Sebastian, möchtest du dann, ich sag doch, es geht los, eine Sekunde. Da. Möchtest du unseren, mein Gott, wie unprofessionell heute. Möchtest du unseren Zuhörern sagen, um welche Serie es heute geht?
Ja, heute geht es um Parker Lewis, der Coole von der Schule, wie es im Deutschen hieß, oder im Englischen Parker Lewis Can't Lose.
Can't Lose, genau. Teenage-Comedy-Serie, Sitcom, kann man das sagen?
Ja, Sitcom würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, geht schon so ein bisschen in die Richtung, aber ist schon eher wirklich so eine richtige Serie.
Genau, die Serie ist 1990 bis 1993 gelaufen, 73 Folgen in 3 Staffeln. Die Erstausstrahlung in den USA war am 2. September 1990. Sebastian, welcher Sender war denn das nochmal?
In Amerika lief das aus Fox, da kommen wir aber auch noch dazu, warum das bei Fox gelaufen ist, weil es wurde nämlich eigentlich von Columbia Pictures für CBS produziert.
Und in Deutschland ist die Serie dann am 15. Februar 1993 das erste Mal gelaufen auf dem Sender Pro7. Das ist auch schon wieder so geil. Eine Serie 3 Jahre später, da war die ja in den USA eigentlich schon durch, die Serie mit ihren 3 Staffeln. 3 Jahre später kommt sie dann nach Deutschland. Wir hatten das ja schon mal bei irgendeiner anderen Serie, wo wir drüber gesprochen hatten, diese krasse Zeitverzögerung, die es damals gab. Wenn man sich heute vorstellt, irgendeine aktuelle TV-Serie, zum Beispiel nehmen wir Picard jetzt gerade auf Amazon Prime, und dann kommt das 3 Jahre später auch dann jetzt nach Deutschland. Das ist irre, wie sich das geändert hat, ne?
Ja, darüber kann man ja zum Beispiel auch jetzt wirklich ein aktuelles Beispiel nehmen. Die Serie The Mandalorian, die in Disney, auf Disney Plus in Amerika jetzt im November gestartet ist, letztes Jahr, ja. Und sich die deutschen Zuschauer jetzt bis März diesen Jahres erwarten müssen, dass sie sehen können, weil halt Disney Plus erst im März hier startet und da schon der Aufschrei richtig groß war.
Also, ja klar, der Geduldsfaden ist bei weitem nicht mehr so vorhanden. Auf der anderen Seite, man hat ja damals nicht gewusst, was es für Serien gab, ne?
Ja, da kommen wir bei Parker Lewis auch nochmal dazu, da das Internet in den 90er Jahren oder Anfang der 90er noch nicht so verbreitet war, waren die Leute auch noch nicht so informiert und Parker Lewis hat aber auch einen besonderen Bezug dann noch zum Internet, da kommen wir dann aber auch noch dazu.
Ja. Ich bin gerade am Überlegen, weil du sagst, das Internet nicht so verfügbar war. Puh, ich bin echt mir nicht sicher, wann ich die ersten, also ich weiß, es waren diese AOL-CDs mit den 20 Stunden gratis Internet, wann das war. War das,
yeah,
das 98, 97?
Ja, das müsste, ja, ein bisschen früher, glaube ich schon. 96. Also ich kann mich noch dran erinnern, das war bei uns aber schon zu Hause in den 80er Jahren so. Mein Bruder hatte einen C128, seinen alten C64 hatte ich bekommen. Und bei seinem C128 hatte er einen Akustikkoppler. Das ist so ein schönes Gerät gewesen, da hast du dann einfach dein Telefon genommen und hast den Hörer da drauf gesteckt und hast dich dann so in Blackboxes reingewählt. Das war so ein Vorläufer vom Internet, so Art, ja, wie soll ich sagen, so Art Foren oder sowas, so große, wo man sich halt einwählen konnte, um dann Sachen runterzuladen, sich mit anderen Leuten austauschen konnte, aber das war halt sehr lokal dann immer.
Genau, das kenne ich auch noch, diese Mailboxen, wo du auch eine lokale Telefonnummer gewählt hast, das ja auch anhand der Telefongebühren normal abgerechnet wurde. Und die Mailboxen waren dann alles so ASCII-ANSI-Zeichen, sah aus wie so ein Videotext. Ja, aber ich meine jetzt so das typische Internet, so wie wir es heute kennen.
Ja, ich glaube, das war also 95, glaube ich, würde ich jetzt mal so schätzen, aber da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher.
Ja. Naja, auf jeden Fall Parker Lewis, der Coole von der Schule, Februar 1993 ProSieben. Und ganz ehrlich, um mal gleich einen Einstieg zu machen, die Serie hat mich damals so voll komplett unerwartet von der Seite getroffen. Das war, total irre.
Ja, also die Serie ist, glaube ich, für viele Leute, die in den 90ern gelebt haben, also in Amerika, glaube ich, ein bisschen mehr als hier jetzt in Deutschland, schon für viele wirklich so eine, ja, das hat so die Jugend getroffen. So was so in den 80er Jahren so die Filme von John Hughes waren, hat dann die Serie.
Wow, wir sind keine 5 Minuten in dem Podcast drin und du gehst auf diesem Pfad. Ich habe schon intern in meinem Kopf Wetten abgeschlossen, wann du auf den Ferris Bueller Train aufspringst.
Nicht nur Ferris Bueller, aber mit Ferris Bueller hat diese Serie auch viel zu tun und da werden wir bestimmt auch drauf kommen. Aber insgesamt auch dieses ganze John Hughes Oeuvre mit 16 Candles, Weird Science und solche, also für mich ist ja John Hughes einer der größten Regisseure und Drehbuchautoren, die es je gab, leider ja schon viel zu früh mit 59 Jahren verstorben. So ein Mitbegründer halt dieser Teenie-Film-Ära und da greift halt Parker Lewis auch extrem drauf zurück.
Ich habe hier sogar in meinen internen Notizen den Vermerk gemacht, dass der Sebastian wahrscheinlich sehr ausschweifend über genau diesen Zweig sprechen wird. Sehr schön. Und das hat keine, 6 Minuten gedauert.
Ja.
Okay, ja. Aber gut, zu der Serie erstmal. Wollen wir kurz sprechen, von wem die ist?
Ja, von einem gewissen Clyde Phillips und Lon Diamond.
Ist das ein echter Name, ganz ehrlich? Lon Diamond? Ich dachte, hallo, das kann doch kein, das ist doch irgendein Pseudonym.
Ja,
aber scheinbar existiert dieser Mensch wirklich.
Ja, man muss aber auch dann zu sagen zu Lon Diamond, dass da halt auch nicht mehr sonst viel hinten dran ist.
Nein, das stimmt, da ist nichts.
Ich konnte nicht sehr viel über ihn finden.
Wobei er noch der Writer für eine Serie war, die so mit einem der geilsten Serientitel ever hat.
Weißt du, meinst du Super Ninjas?
Das Superhuman Samurai Cyber Squad. Ganz
also die,
ehrlich,
okay.
Das ist doch der geilste Name ever für eine Fernsehserie.
Ja.
Ja. Ja, also Lon Diamond, tatsächlich habe ich auch nicht viel gefunden. Aber Clyde Phillips, hallo Clyde Phillips, da war ich ja komplett baff, als ich gesehen habe, was der noch gemacht hat.
Ja, der kann man sagen, der war eigentlich durchgehend danach fast immer irgendwo Produzent bei irgendeiner Serie. Und wohl die bekannteste, wo er dann Produzent war, ist halt Dexter.
Genau, Showrunner bis einschließlich Season 4 von Dexter.
Ja. Ja, und selbst da kann man Parallelen zu Parker Lewis ziehen.
Wow, mindblowing, was ist denn da heute los mit dir? Du hast einen Lauf, Sebastian. Stimmt, krass.
Ja, ist auch in beiden Serien redet der Protagonist aus der Off-Stimme immer mit dem Zuschauer.
Ja, ja. Und Parker Lewis ist gerade einen Ticken gruseliger geworden.
Wer weiß, vielleicht ist das so die Weiterentwicklung, was aus Parker Lewis nach seiner Schulzeit geworden ist.
Ohne Scheiß, das ist es. Ja, Parker Lewis ist Dexter Morgan hieß er, glaube ich. Ne?
Ja.
Der alte, völlig meine, das sind völlig neue Erkenntnisse. Das ist ein Serienkosmos.
Ja. Aber wo wir jetzt schon über die Produzenten reden, würde ich, glaube ich, gerne mal einwerfen, wie es denn überhaupt zu der Entwicklung dieser Serie gekommen ist. Wir hatten es ja schon bei anderen Serien, dass es meistens irgendwie von dem Creator irgendwie schon so eine Idee war, mit denen er jahrelang schwanger war, wo er dran gearbeitet hat, wo er dann Leute gesucht hat, die dann ihm das produzieren. Das ist ja bei Parker Lewis gar nicht so gewesen. Ich weiß nicht, ob du das mitgelesen hattest.
Meinst du dieses Interview im Hollywood Reporter
genau.
Von 2018? Ja, das war sehr, sehr gut.
Ja, und da hat er zwar erzählt, der liebe Clyde Phillips, dass er vorher ja Produzent bei einer Serie war, die so ein bisschen in Richtung Miami Vice ging.
Mhm.
So ein cooles Miami Vice. Okay, Miami Vice ist selber auch recht cool eigentlich.
Ich würde das mal in Anführungszeichen setzen mit dem cool, wenn wir uns das heute nochmal irgendwann ansehen würden. Vielleicht kommen wir ja da irgendwann zu.
Auf jeden Fall hat er aber halt, wie gesagt, bei CBS eine Serie gemacht, die hieß Houston Nights. Das war Ende der 80er Jahre und da ist dann die Comedy-Abteilung von CBS auf ihn zugekommen. Jetzt ist die Frage, warum kommt dann die Comedy-Abteilung auf die Idee, jemanden zu fragen, der eigentlich so eine Krimiserie macht. Aber auf jeden Fall haben sie gemeint, dass er richtig gute Arbeit bei dieser Serie geleistet hat und ob er nicht was für ihre Comedy-Sparte machen könnte. Da hat er gemeint, ja, okay, schaut er sich mal an, er macht sich mal ein paar Überlegungen, ist dann halt nach Hause gegangen, hat so ein paar Sachen aufgeschrieben, so ein paar Skriptüberlegungen, was man machen könnte, und ist dann halt wieder zurück zu CBS und die haben gesagt, ja, sieht ganz gut aus, du bräuchtest aber wahrscheinlich noch jemanden, der, also hat, war das halt auf beiderseitigem Einverständnis, dass halt noch jemand da irgendwie mitarbeiten müsste, und da hat ihn dann CBS mehrere Drehbücher, die bei ihm eingesendet worden sind, von irgendwelchen Schreiberlingen mitgegeben, dass er die sich mal angucken kann, um sich da halt jemanden rauszusuchen, und da ist ihm halt ein Skript aufgefallen, das von einem gewissen Lon Diamond geschrieben worden ist. Den hat er dann mal eingeladen, die haben sich dann verabredet und getroffen, haben darüber sinniert, was sie machen wollen, und sind dann halt auch auf einen Nenner gekommen. Und da ist dann halt die Serie Parker Lewis entstanden, die sie dann halt auch CBS vorgeführt haben. CBS war dann aber gar nicht so sehr davon begeistert, was sie gesehen haben. Für sie war die Serie nicht richtig passend für ihr Programm. CBS war halt eher so für die erwachsenen Zuschauer gedacht. So ein Klientel, das halt etwas älter ist, also so 25 plus bis auf jeden Fall, haben die gesagt, das wäre nichts für sie. Dann hat sich aber wohl ein Agent von Fox bei Phillips gemeldet und gesagt, hier, das Ding, das passt genau in unser Programm, das wollen wir haben. Und Fox war zu diesem Zeitpunkt noch ein recht neuer Sender, die hatten sich erst 1986 gegründet und waren halt auch noch weiterhin auf Suche nach Serien. Und so ist dann halt die Serie bei Fox gelandet.
Ich finde diese ganze Entstehungsgeschichte total genial, weil der Clyde Phillips war ja damals auch noch ein recht neuer, unerfahrener Schreiberling, kann man sagen. Ja. Und in diesem Hollywood Reporter Artikel steht ja auch drin, dass sie ja mal auch aus einem ihrer Büros rausgeschmissen wurden, ne?
Wegen der Simpsons.
Wegen den Simpsons, weil sie gesagt haben, hier, wir brauchen den Platz, verpisst euch, raus hier. Und das ganze Team um Parker Lewis, dass er da ja auch ganz viele junge Autoren und Regisseure mit ins Boot geholt hat, weil das Ganze ja so wirklich völlig experimentierfreudig war. Es gibt ja da diesen Satz, den er wohl gesagt hat, if you can think of it, we can shoot it. Also wenn du dran denken kannst, dann können wir das auch irgendwie drehen. Finde ich sehr, sehr cool. Ja.
Ja, das sieht man auch, wenn man sich dann die Folgen der Serie anguckt, da kommen wir später dazu. Die sind schon was anderes als das, was man gewohnt war zu der Zeit.
Mhm. Sebastian, ich glaube, wir haben noch gar nicht so wirklich gesagt, worum es in der Serie geht. Wir sind jetzt davon ausgegangen, dass jeder weiß, was es ist.
Ja, wie immer. Da irgendwie, ja. Das wollen wir doch mal nachholen. In Parker Lewis, der Coole von der Schule, für die Leute, die es nicht kennen, der deutsche Untertitel sagt schon so ein bisschen aus, geht es halt um Parker Lewis. Ein Schüler. Ich glaube, es wird nie sein Alter wirklich genannt.
Ja, es ist halt Highschool, Santo Domingo Highschool. Ich weiß jetzt nicht, was die Highschool-Jahre sind.
Ja, das ist meistens so in Amerika, glaube ich, irgendwie die bis 18 auch. Und dann geht's rüber zum College. Aber er gehört auf jeden Fall zu den Älteren an der Schule. Und er ist so ein Typ, alles, was er anpackt, gelingt ihm. Er kann die Leute um die Finger wickeln.
Ja.
Er meistert das Schulleben, das, wo wir als Zuschauer in unseren Jugendjahren immer irgendwie das Problem hatten, ach, wir müssen wieder zur Schule, wie kriege ich das hin, die ganzen Sachen, die man mal machen muss, die ganzen dummen Fächer, die ganzen dummen Lehrer, die anderen Mitschüler, mit denen man jetzt nicht befreundet ist, die nerven, wie man halt dann diesen Schulalltag überlebt, was für, viele Schüler immer ein ziemlicher Kampf war, ist halt für Parker Lewis kein Kampf, sondern eher halt die Freude am Leben. Also er meistert es und er gestaltet die Schule so für sich, dass es ihm Spaß macht. Genau. An seiner Seite hat er dann noch seine zwei besten Kumpels. Das einmal ist Mickey, das ist so ein Rock'n'Roller, der halt auch, ja, dem ist die Musik wichtiger als die Schule.
Ja, das ist so der typische Rebell, der Mädchenschwarm, so der James Dean-Verschnitt trägt, genau. So Lederjacke, Jeans, ist so der wilde Junge, mit denen der aber auch Gefühle hat, genau, ja.
Genau, und wo halt auch die Mädchen wichtiger sind als die Schule und die Musik ist wichtiger als die Schule. Und dann als dritten gibt es noch den Jerry Steiner, das ist ein Junge, der etwas niedriger in der Schulklasse ist, also noch etwas jünger ist und den Parker Lewis so ein bisschen als Mentor anhimmelt und
ja, das ist der Nerd, das ist der klassische 90er Jahre Nerd, wie man ihn sich vorgestellt hat. Brille, krauser Lockenkopf, so nicht wirklich sportlich, halt immer irgendwie mit Computern und Science und sowas zu tun, wie man sich halt den Nerd vorgestellt hat in den 90ern. Ja.
Genau.
Und dieses Triumvirat versucht halt so den Schulalltag zu bewältigen, ne?
Und natürlich, wie im guten Film oder Serie, gibt es halt auch ihr das Gut gegen Böse, gut dargestellt durch diese drei Schüler und auf der Gegenseite das Böse der Schule. Da haben wir einmal die Direktorin Grace Musso, deren Lebensinhalt darin besteht, dass sie immer auf der Suche nach einem Schüler ist, den sie rausschmeißen kann. Ihr zur Seite steht, es ist auch ein Schüler, aber...
Da war ich lange Zeit am Überlegen, aber Frank Lemmer ist wohl auch Schüler. Also man sieht ihn ja auch in einigen Folgen ganz normal in den Klassen sitzen.
Ja, aber es ist halt so der Gehilfe, der
Lakai.
Der Lakai von Miss Musso, so der Sheriff der Schulgänge. Also das, ja. was man in Deutschland gar nicht kannte, aber was wohl, glaube ich, in Amerika, ich war jetzt nie in Amerika in der Schule, aber man sieht es in vielen Filmen und Serien, dass es immer so eine Art Sheriff auf den Gängen gibt, der halt aufpasst, dass da alles ordentlich abläuft.
Ja, ich war auch so überlegen, so ein Vertrauensschüler ist es auch nicht, so ein Verbindungsschüler, halt ein Schüler, der quasi mehr so der Schulleitung noch verbunden ist. Ja, ja.
Ja.
Sowas gibt es ja. Schulsprecher ist eigentlich auch eher nicht so in Deutschland. Naja, nee. Egal.
Mhm. Ja, das Ganze wird halt dann noch aufgefüllt durch weitere Charaktere. Wir haben zum Beispiel einmal die Schwester von Parker Lewis, die.
Shelley.
Ja, genau. Deren wohl Lebensinhalt darin besteht, Parker Lewis zu bekämpfen, so wie man es halt bei Geschwistern kennt anscheinend.
Ja.
Dann gibt es den Bully der Schule, Larry Kubiak, riesengroß.
Ist er wirklich der Bully? Ist er wirklich der Bully?
Am Anfang, würde ich sagen, wird er schon so eingeführt. Das ändert sich dann mit der Zeit.
Ja.
Aber eigentlich am Anfang wird er als der Bully eingeführt, der... Ja, vor dem alle Angst haben, besonders wenn es darum geht, wenn er sein Essen haben will.
Ja, so mal kurz die Rahmenbedingungen, genau. Okay, möchtest du mit deinem Ferris Bueller-Monolog beginnen? Weil das ist ja die Inspirationsquelle überhaupt für diese Serie.
Ja, obwohl Clyde Phillips immer gesagt hat, dass dem nicht so wäre. Aber man sieht schon sehr stark die Parallelen. Wir haben bei beiden, also bei dem Film und bei der Serie jeweils halt so einen, ja, wie soll ich so, also weißer als weiß geht es gar nicht.
Das stimmt allerdings. Ach, für die Zuhörer da draußen noch, wenn wir Ferris Bueller meinen, also damit meine ich den Film Ferris macht blau, beziehungsweise Ferris Day Off für diejenigen, die in den 80ern das miterlebt haben oder 90ern. Aber da wird der Sebastian bestimmt einiges gleich zu erzählen.
Okay. Ja, besonders, weil es halt auch noch eine Serie gab namens Ferris Bueller. Da kommen wir aber auch noch dazu. Auf jeden Fall, also wir haben in beiden halt diesen Hauptcharakter, der weißer als weiß ist, der, wie schon gesagt, die Schule sich so zurechtrückt, so wie er es braucht, so wie es ihm gefällt, der auch seine Eltern, die auch bei beiden Serien, beim Film und bei der Serie vorkommen, die auch schon sehr ähnlich sind. Das sind sehr gutgläubige Eltern, die davon ausgehen, dass ihr Sohn der Beste überhaupt ist und der Liebste und überhaupt keine Wasser trüben könnte. Und beide Charaktere schaffen es halt, ihre Eltern immer wieder um den Finger zu wickeln. Dann haben wir bei beiden haben wir jeweils diesen nerdigen Freund. Bei Parker Lewis ist halt Jerry, beim Ferris Bueller ist es, jetzt fällt mir gerade sein Name nicht mehr ein.
Oh, da werden jetzt die Fans. Und schon sind die Hälfte der Hörer weg.
Nee, weil ich das einfach rausschneide. Also gespielt wird er von Alan Ruck, aber jetzt fällt mir gerade sein Name nicht mehr ein. Wie heißt denn die Rolle? Cameron, ja. Diesen etwas nerdigen Freund, den sie auch die ganze Zeit halt so manipulieren, dass sie das bekommen, was sie haben wollen. Wenn man es sich eigentlich genau anguckt, kann man auch sagen, dass sowohl Ferris Bueller als auch Parker Lewis, wenn man mal so ein bisschen hinter die Fassade guckt, eigentlich könnte man sagen, das sind nicht die nettesten Menschen manchmal, weil sie halt wirklich alle so manipulieren, wie es für sie gerade von Vorteil ist. Mhm. Ich glaube nicht, dass es so gedacht ist von den Machern, aber man kann es so lesen.
Ja, ich glaube, in erster Linie soll er cool und frech sein und hey, der lässt sich hier nichts sagen und der macht so sein Ding, aber auf der anderen Seite, er ist ein furchtbar manipulativer Charakter, das stimmt. Und das ist vielleicht nicht die beste Charaktereigenschaft, ja.
Dann beide Charaktere haben jeweils eine Schwester, die ja alles daran legen wollen, irgendwie, dass halt ihr Bruder schlecht dasteht, besonders vor den Eltern. Bei Ferris Bueller wird das gespielt von Jennifer Grey. Da ist es, glaube ich, eine ältere Schwester. Jetzt bei Parker Lewis ist es halt eine jüngere Schwester. Aber das ist halt auch nur so ein kleiner Unterschied. Dann haben beide jeweils als Nemesis halt den Direktor der Schule. Bei Parker Lewis, wie gesagt, ist es Frau Musso. Bei Ferris Bueller ist es der Direktor Ed Rooney, der versucht, alles daran zu setzen, Ferris Bueller irgendwie nachzuweisen, dass er den Tag halt blau gemacht hat, um ihn dann von der Schule zu verweisen. Das Gleiche haben wir auch bei Miss Musso, die immer wieder versucht, irgendwie Parker Lewis nachzuweisen, dass er irgendwas in der Schule verfehlt hat, dass er sich falsch verhalten hat, dass sie ihn halt dann irgendwann mal endlich von der Schule runterschmeißen kann. Was dann aber immer wieder umgedreht wird. Also das Parker hat dann immer irgendwie einen Ausweg, wie er sich dann da rausreden kann. Also würde ich schon sagen, dass man da sehr stark die Parallelen sehen kann. Dadurch, dass es halt eine Serie ist, wird es dann halt bei Parker Lewis mit der Zeit irgendwann mal halt vielfältiger, die Themen. Da werden halt auch andere Sachen angesprochen, während es halt bei Ferris Bueller halt diese 90 Minuten sind, wo sie die Geschichte erzählen.
Ja, ich habe mir, Parker Lewis habe ich mir auch so ein bisschen, wenn ich mir überlegt habe, das zu definieren, hatte ich mir den Satz aufgeschrieben, so eine Mischung aus 80er Jahre Coming of Age, 90er Jahre und so einer gewissen Reggae-Lässigkeit. Und das alles gemerged zu so einer Teenager-Comedy-Serie, die irgendwie auch, und da kommen wir ja noch zu, auch so ein bisschen cartoony ist in ihrer gesamten Ausführung. Ist das überhaupt ein Wort, cartoony?
Ja, also Zeichentrick-Elemente kommen bei Parker Lewis auf jeden Fall sehr viele vor.
Ja, aber man darf sich halt nicht als Zeichentrick in dem Sinne vorstellen, sondern das ist halt alles real. Also
ja, es ist ein real gewordener Zeichentrick, würde ich sagen.
Ja, Wahnsinn, ja. Und damit auch seiner Zeit tierisch voraus irgendwo, ne?
Ja.
Ja. War's das schon zu Ferris Bueller? Ich hätte jetzt gedacht,
dann natürlich kommen wir dann halt noch zu dem wahrscheinlich, wofür auch Ferris Bueller so mit am bekanntesten ist, ist halt das Breaking the Fourth Wall. Mhm. Also dieses Brechen der vierten Wand, für die Leute, die das nicht wissen, die vierte Wand, das ist sozusagen, das kann man schon bis aufs Theater hin zurückführen. Überlegt man sich mal so diese typische Theaterbühne, die vor einem ist, und dann im Besonderen bei so Kammerspielen, also Theaterstücken, die halt eigentlich in irgendwelchen Räumen oder sowas dargestellt werden, hatte man immer drei Wände. Die vordere, die war halt offen, weil da hat halt der Zuschauer sich das angeguckt. Und wie im Theater hat man auch bei Zuschauer beim Fernsehen und Film halt diese imaginäre Wand, die eigentlich dort jetzt wäre. Beim Fernseher ist es halt der Bildschirm. Und im Theater war es halt einfach, die musste man sich am Fuße der Bühne halt vorstellen. Mhm. Und diese vierte Wand, die ist halt imaginär, aber eigentlich vorhanden, so dass es halt keine Interaktion zwischen dem Zuschauer und den Personen auf der Bühne beziehungsweise im Fernsehen oder im Film gibt. Im Theater gab es das aber schon recht früh, dass es hier halt zu Situationen kam, wo dann halt der Protagonist sich an das Publikum gewendet hat. Das war im Theater auch recht einfach, weil halt dort der Schauspieler auch einfach wirklich einen Zuschauer ansprechen konnte, weil er ihn ja auch sieht und dann direkt mit ihm interagieren konnte. Das ist wiederum beim Film und Fernsehen jetzt nicht so ganz möglich gewesen. Und deswegen ist es da auch erst recht spät gekommen, dass halt diese vierte Wand gebrochen worden ist. Ich habe mal geguckt, ob man so irgendwelche Filme finden kann, die das als allererstes gemacht haben. Aber so einen wirklichen Film, wo man historisch belegen kann, der war als erstes da, das gibt's jetzt nicht. Man kann sagen, dass einer der ersten Filme, wo es halt wirklich wahrgenommen worden ist und wo damit auch gespielt worden ist im Film, ist halt von Woody Allen in Annie. Das ist so eine Szene, wo er sich hin und wieder dann mal aus dem Geschehen im Film abwendet, um dann in die Kamera hineinschaut, also sozusagen dann auf die Zuschauer, die vorm Fernseher oder im Kinosaal sitzen und dann mit ihm direkt halt über die Situation redet. Und das kommt halt bei Parker Lewis regelmäßig vor. Wir haben einmal die Voice-Over, wie wir sie auch bei Ferris Bueller haben, wo die ganze Zeit immer der Protagonist immer sein Gefühlsleben halt erzählt. Kennt man auch aus Romanen, das kommt halt in Romanen auch recht häufig vor. Das ist einfach sozusagen das, was im Roman der innere Monolog ist. Konnte man ja im Film jetzt nicht wirklich darstellen. Das ist halt dann durch diese Voice-Over, die dann halt der Darsteller dann mit dem Publikum redet. Mhm. Und es gibt halt auch hin und wieder dann Situationen, bei Ferris Bueller ist wohl die bekannteste, wenn er am Schluss auch nochmal aus der Dusche herauskommt und dann nochmal zum Publikum spricht, hier, was macht ihr hier eigentlich noch? Das gibt es halt auch bei Parker Lewis, wenn er halt direkt in die Kamera guckt und direkt mit dem Zuschauer spricht. Also es ist keine Voice-Over, sondern wirklich der Charakter redet gerade in der Situation, wo er sich mit anderen Charakteren befindet, dann mit dem Zuschauer.
Ich bin auch gerade am Überlegen, wir haben bei irgendeiner Folge, die wir schon aufgenommen haben, hatten wir dieses Phänomen der vierten Wand auch mal besprochen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob es bei Alf oder bei Cheers war. Nicht so detailliert, weil es wirklich nur ein einzelner Moment mal war. Aber irgendwas klingelt da bei mir. Ich kann es gerade nur nicht fassen. Aber ja, das, was du sagst, ist ja genau richtig. Also es gibt einmal dieses aus dem Off und dann eben dieses Durchbrechen der vierten Wand. Das ist ja auch häufig, das fängt ja schon beim Intro an. Das Intro ist ja meistens auch schon so in Richtung des Zuschauers irgendwie gemacht. Nicht ganz so massiv, dass dann halt der Zuschauer angesprochen wird, aber als ob der Zuschauer quasi direkt in die Szene so ein bisschen mit reinguckt. Die allerersten Folgen von Sex and the City hatten das auch so ein kleines bisschen in der ersten Staffel. Das ist da, Sex and the City ist ja später, glaube ich, das ist da auch schon wieder so ein bisschen übernommen worden. Da spricht sie ja dann auch so ein bisschen mit dem Publikum, beziehungsweise zusätzlich noch als zweites Element so ihr Innenleben, ihre Gedankenwelt. Aber ja, Parker Lewis ist da ganz massiv, das ist eines der wichtigen Dinge.
Ja. Da ist auch Parker Lewis ziemlich, wie soll ich sagen, prägend für viele Serien danach gewesen. Nehmen wir zum Beispiel Scrubs, das ist ja auch so eine Serie, wo die ganze Zeit der Protagonist im Off dann mit dem Zuschauer spricht. Oder auch Malcolm mittendrin ist so eine Serie. Und da war Parker Lewis eine der ersten Serien, die das gemacht hat. Und ich glaube auch Vorbild dann für viele Serien, die danach gekommen sind.
Parker Lewis hat dieses klassische Comedy-Konzept völlig neu definiert, aufgewirbelt. Deswegen, die Serie, ich habe es vorhin gesagt, war ihrer Zeit ganz massiv voraus und viele, viele Elemente, die bei Parker Lewis in die Serien, ja, in die Machart von Serien eingefügt wurden, das wurde alles später von anderen, weit erfolgreicheren Serien aufgenommen, also gerade Scrubs. Also Parker Lewis ist da echt die Blaupause für dieses verrückte Comedy-Ding mit all solchen Elementen. Ich habe auch so ein bisschen College-Humor manchmal so im Hinterkopf. Da war Parker Lewis wirklich der Grundstein. Und deswegen ist diese Serie so faszinierend auch zu besprechen, obwohl sie ja nur 3 Staffeln hatte, was ja erstmal nach wenig klingt, aber damals hatten die Staffeln ja auch deutlich mehr Folgen, ne?
Ja, also hier waren es dann in der ersten Staffel sogar 26 Folgen.
Haben wir dazu noch was oder wollen wir die Darsteller mal so ein bisschen angehen? Das ist ja relativ übersichtlich, die Cast, ne?
Ja, kommt drauf an, inwiefern wir wirklich ins Detail gehen wollen mit den Nebendarstellern.
Ja, die habe ich alle weggelassen.
Wechselt ja dann noch so ein bisschen später so ein bisschen der Cast. Aber ich würde sagen, fangen wir mal mit den Darstellern an, oder?
Ja, genau. Also da haben wir an erster Stelle haben wir da Corin Nemec, der die Rolle von Parker Lewis spielt. Mhm. Was gibt's zu dem groß zu sagen? Das ist interessant im Vorfeld. Bevor wir zu den Schauspielern kommen. Meine Güte, ich habe schon mal wieder was vergessen. Die Musik, die Intro-Musik. Meine Güte, das wäre ganz wichtig. Die Musik sollte wirklich jeder, der die Serie mal gesehen hat, kennen und wir spielen sie wahrscheinlich an der Stelle wieder ein und die ersten paar Sekunden dauern.
Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig, weil ich habe schon mal geguckt, es gibt kein Intro, wo nur die Musik läuft. Da kommen immer irgendwelche Geräusche oder irgendjemand redet da rein. Ich muss noch suchen, dass ich wirklich jetzt nur die Musik an sich finde.
Ich glaube, es reichen...
Ansonsten haben wir irgendwas, wo halt noch irgendwelche Geräusche im Hintergrund
zu hören sind. Ja, ich glaube, es reichen die ersten drei Takte. Nee, aber die Musik ist, und das hat mich auch sehr überrascht, die ist von Dennis McCarthy, der auch schon zweimal den Emmy gewonnen hat, ist ein Komponist von Filmmusik und der hat unter anderem die Titelmelodie von Star Trek Deep Space Nine gemacht, von Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert, von Raumschiff Voyager, von Enterprise, von Twilight Zone, der hat die Musik von MacGyver gemacht und von Dawson's Creek. Das ist also wirklich kein Unbekannter. Ist ein Freund von Brent Spiner, also von Lieutenant Commander Data. Der hat 18 Mal den ASCAP Award gewonnen, den American Society of Composers, Authors and Publishers Award. Also der hat wirklich unglaublich viel gemacht. Der hat Musik von Sliders hat er gemacht. Denver Clan hat er Musik gemacht. Die Außerirdischen kommen und so weiter und so fort. Das Geile halt wirklich die Musik von den ganzen Star Trek Serien, ne? Ja. Wollte ich nicht unerwähnt lassen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Name.
Okay. Zurück zu Corin Nemec, ja. Der Schauspieler von Parker Lewis. Ich habe nicht viel über ihn gefunden, ne? Ja. Dass er neben Parker Lewis nicht wirklich viel gemacht hat. Also bei der Fernsehumsetzung von der Stephen King Verfilmung The Stand, das letzte Gefecht, war er dabei. Er hat sehr viel später bei Stargate SG-1, ab Season 5, hat er den Michael Shanks, den Dr. Daniel Jackson, ersetzt.
Genau, und als der nach einer Staffel wieder zurückgekommen ist, musste er die Serie wieder verlassen.
Musste, ja. Ja, er hat ein Hip-Hop-Album mal aufgenommen und ansonsten hat er halt unglaublich viele Direct-to-TV-Sachen gemacht für Sci-Fi, ne? Für den Sci-Fi-Channel.
Ja, was vielleicht noch ganz interessant ist, was ich aber leider nicht sehen konnte, ich glaube, das, weil ich habe es auch nicht gefunden mehr im Netz, das ist, glaube ich, auch nur in Amerika zugänglich, hat er zusammen mit David Faustino eine Webserie gemacht namens Starving.
Ja, der Name ist genial.
Also halt Star wieder Stern und dann halt zusammengesetzt Starving, also wie verhungern, mit David Faustino, der Darsteller von Bud Bundy aus Eine schrecklich nette Familie, wo Faustino halt irgendwie versucht, über die Runden zu kommen. Das war so eine Webserie mit, ich glaube, 12 Episoden oder sowas, die aber jeweils über 1 Million Klicks hatten. Aber wie gesagt, hier nicht kann man hier sich leider nicht anschauen. Ich habe auch leider keinen Weg gefunden, das irgendwie über VPN oder sowas zu gucken.
Also Corin Nemec und David Faustino sind ja wohl ohnehin auch privat gut miteinander befreundet und auch zu Parker Lewis Zeiten hat ja David Faustino ja auch einen Gastauftritt.
Genau.
Gehabt, was sehr, sehr cool ist, ja. Ja, sonst habe ich allerdings wirklich nicht viel zu ihm gefunden. Also Parker Lloyd Lewis, haben wir ja schon so ein bisschen charakterisiert. Er ist halt die Blaupause für den coolsten Schüler aller Zeiten. Er trägt immer diese Hawaii-Hemden, ist um keine Ausrede verlegen.
Ja, Hawaii-Hemden würde ich jetzt nicht sagen. Also ja, das
schon,
sind ja
diese
Seidenhemden.
Dinge.
Ja, das sind abgefahren, aber das sind diese Seidenhemden. Diese, was so Hawaii-Hemden, würde ich sagen, sind so typisch Anfang 80er. Aber das, was er trägt, das sind so diese 90er-Jahre-Hemden. Diese Seidenhemden mit irgendwie komischen...
Ja, aber die haben auch so bunte...
Ja, aber die sind teilweise auch meistens irgendwie halt eine Farbe und dann irgendwelche Motive halt in wiederkehrender... Variation drauf, aber schon ein bisschen was anderes als ein Hawaii-Hemd.
Bunte geometrische Muster. Wobei er auch wirklich eher ab Staffel 3 dann auch anders aussieht, ne? Also
ja, da müssen wir aber auch zu Staffel,
auch
das
ist verändert.
Staffel 3 ist nochmal ein spezieller Punkt.
Ja.
Aber ich, Hawaii-Hemden würde ich jetzt, also es ist halt kein Thomas Magnum. Thomas Magnum sind Hawaii-Hemden.
Nein,
das ist schon.
Also ich schaue es mir gerade hier die Bilder an. Er hat manchmal halt welche, da sind so geometrische Muster in allen möglichen Farben drauf. Dann hat er ein Hemd an, was einfach so eine Art, was ist denn das? So eine Art Sternennebel? Das kann man gar nicht beschreiben. Das sieht völlig abgefahren aus. Er hat auf jeden Fall nicht diese Holzfällerhemden an. Die hat einer seiner Kumpels an, eher. Ja, manchmal hat er auch einfarbig, ich sehe hier ein ekelhaftes Senffarbenes mit irgendwelchen, ja, fast schon so Batik-mäßig.
Ja, das sind so 90er-Jahre-Hemden, was man so getragen hat, wenn man in Dissen gegangen ist. um Dissen. Halt, ja, Dissen.
Man merkt, man dass dann. Du früher nicht weggegangen bist. Doch, man, die coolen Kinder sagen doch Dissen, oder? Ich habe ja. da keine Ahnung von. Nee, aber ich glaube, du bist ziemlich akkurat. 90er Jahre, wir gehen in die Disse.
Ich glaube, das war 90er, hat man gesagt, wir gehen in die Disse.
Also nicht, dass wir da gewesen wären. Wir waren natürlich zu Hause und haben Fernsehen geguckt, weil niemand hätte uns mitgenommen. Die Disse. Sehr schön, ja.
Ich habe halt einen älteren Bruder, der auch DJ war und ich glaube deswegen, ich glaube, der hat auch manchmal solche Hemden getragen.
Ja, da merkst du, das hätten wir auch mal machen sollen vielleicht. Hätte sich das bei uns alles anders ergeben.
Ja, ich muss halt sagen, meine erste Disco-Erfahrung war 1995 und das war das Basement, das war eine Heavy-Metal-Disco.
Meine erste Disco-Erfahrung war der sogenannte Cola-Ball bei uns an der Realschule. Und ich glaube, da habe ich eine aufs Maul bekommen von irgendjemandem.
Ja, also Schuldiskos erinnere ich mich sowieso nicht mehr sehr viel dran, da war ich meistens blau, glaube ich.
Ja, okay. Dann warst du das vielleicht, der mir. Ja,
es sind zwar ein paar hundert Kilometer Entfernung gewesen, ja. glaube ich, unsere Schulen, aber es könnte gewesen sein.
Ja, jetzt kommt's raus. Ich habe keine Ahnung, wer das war, aber jetzt klingelt irgendwas.
Ja, das können wir eigentlich vielleicht am Schluss nochmal machen, wenn wir mit der Serie fertig sind, nochmal uns selber versuchen zu kategorisieren, was für eine Art von Abzieh-Stereotypenbild wir in unserer Schule waren.
In dieser, ja. Oh, das geht relativ schnell, glaube ich. Wobei, ich hab so eine Wandlung durchgemacht in der Schulzeit. Ich glaube, ich war mal der eine und mal der andere Stereotyp, aber ja. Was gibt's noch zu Parker Lewis zu sagen? Das ist so eine Art, er ist ja so eine Art Dealer an der Schule, ne? Er verkauft ja die ganze Zeit Sachen, er besorgt Sachen, er handelt immer so auf den Gängen, so unter der Hand mit den ganzen Schülern.
Ja, er vereint auch so alle Gruppen so ein bisschen unter sich. Also das, was ich hatte ja vorhin schon John Hughes erwähnt. John Hughes, das waren ja auch die Filme, wo so das erste Mal diese also wirklich ist richtig massiv war diese Gruppierungen, also diese Eingliederung von Schülern in gewissen Gruppen. Wir haben einmal die Streber, also die Nerds, dann haben wir die Sportler oder die Jocks genannt auf der anderen Seite, dann haben wir da die Gruftis und so weiter und dann hast du halt so diese ganzen Gruppen gehabt und Parker Lewis ist so einer, der halt alle Gruppen unter sich vereinen kann, der auch so ein bisschen von allem etwas hat, also zum Beispiel ist er auch sehr technikaffin, kann mit Videokameras umgehen, kann die Fernsehanlage in der Schule und sowas manipulieren. Sachen, die man halt eigentlich nur einem typischen Nerd zuschreiben würde. Aber Parker Lewis, der ist so der Hans Dampf in allen Gassen, der halt irgendwie alles unter sich vereinen kann, der mit allen auch zurechtkommt.
Hans Dampf in allen Gassen, das ist auch ein wunderschöner Begriff, den ich lange nicht mehr gehört habe. Da merkt man, wie alt du bist. Mir ist auch noch eingefallen, The Breakfast Club geht ja, finde ich, auch so in die Richtung, auch wenn es da ein Ticken ernster ist.
Ist aber ja auch ein John Hughes-Film.
Genau, was gerade so die unterschiedlichen Typen von Schülern eben ist. Da ist ja auch die Darstellung ganz, ganz klassisch. Ne?
Ja, da ist auch dieses typische Thema, was auch bei Parker Lewis so ein bisschen vorkommt, ist halt dieses, wir, die Jugendlichen, leben in unserer eigenen Welt und werden einfach von den Erwachsenen nicht verstanden. Mhm. Und das haben wir auch bei Parker Lewis. Also wenn du dir die Eltern anschaust, die werden ja immer leicht dümmlich dargestellt, die dann so in ihrer eigenen Welt leben und mit dem, was Parker Lewis macht, eigentlich nichts anfangen können.
Ja, aber auf der anderen Seite, sie haben einen Videoverleih. Allein das ist ja auch schon irgendwie wieder cool, weißt du? 90er Jahre VHS-Verleih. Und wenn deine Eltern sowas haben, heutzutage wären sie hoffnungslos pleite.
Ja.
Es gibt keinen Videoverleih mehr.
Deswegen muss ihr Sohn halt auch Serienmörder werden.
Genau. Und so. Das hat ihn vielleicht in das Serienmörder-Dasein getrieben irgendwie. Ja. Nee, also allein das ist ja auch schon cool. Aber ja, vor allem der Vater, es kommt ja oft ziemlich dümmlich rüber. Ja.
Ja.
Ja, ansonsten habe ich jetzt zu Parker Lewis gerne, aber du hast gerade noch eine Sache gesagt, die mir ganz wichtig schien, dieses, die Kinder oder die Teenager haben so ihre eigene Sprache, ihre eigene Welt und die Erwachsenen verstehen das nicht so ganz. Das war das, was mich damals, 93 Februar, da war ich 12 noch, was mich ganz stark abgeholt hat, als ich die Serie gesehen habe. Da war echt so der Gedanke, wow, das ist eine Serie, die meine Sprache spricht. Das ist eine Serie, die mich versteht. Das genauso ist es. Mal sei dahingestellt, dass in Deutschland die Schule definitiv nicht so war, wie es in der Serie dargestellt ist. Ganz und gar nicht. Aber man hat sich immer gewünscht, dass es irgendwie auch so cool ist in der Schule, wie wie es ja, in der Serie ist.
Auch die Probleme, die sie am Anfang haben. Also die Pilotfolge geht ja schon damit los, dass jetzt Parker Lewis und Mickey sich in das gleiche Mädchen verlieben. Das sind halt so typische Schülerprobleme. Damit kommt man sich halt identifizieren.
Später haben sie es dann leider übertrieben in der dritten Season. Da ist es dann alles etwas in eine andere Richtung gegangen. Aber ja, hey, das ist eine Serie, die spricht deine Sprache. Wir sind einer, also du gehörst zu uns quasi, lieber Zuschauer. Wir verstehen dich. Hat mich damals super angesprochen. Ja. Ja, wen haben wir noch? Genau. Dann Parker Lewis bester Freund. Oder wolltest du noch irgendwas zu Corinne Nemec sagen?
Ja, also da gibt's, also das werden wir aber bei vielen dieser Darsteller sehen, eigentlich bei fast allen, dass außer Parker Lewis da nicht mehr viel gewesen ist,
ja,
also
und jetzt selbst
im Film und Fernsehen.
Genau, und selbst Corinne Nemec ist da jetzt so die, ja, das ist auch nicht viel, aber naja. Okay, kommen wir kurz weiter. Parkers bester Freund, der Mike Randall, der diesen Satz geprägt hat im Deutschen, coole Sache Parker, wenn Parker Lewis irgendwie wieder was Cooles macht. Haben wir ja schon gesagt, der Rebell, der Rock'n'Roll, E-Gitarre und so weiter. Gespielt von einem Schauspieler namens Billy Jane, beziehungsweise Billy Jacoby, der jetzt auch, das ist sehr interessant, bekannt war durch Nebenrollen in Trapper John, MD, in Golden Girls, A-Team, 21 Jump Street. Der hat immer so diesen kleinen Rowdy und Rebell gespielt. Das war so die Rolle, die ihm auf den Leib geschnitten war.
Ja, wo ich ihn noch herkannte, war halt aus der Ende der 70er-Serie Die Bären sind los. Mhm. Diese Serie über so ein Kinder-Baseball-Team, da hat er mitgespielt. Und auch in Cujo, der Stephen King-Verfilmung, hat er mitgespielt.
Ja, also der war nicht untätig. Also wenn man sich genau anguckt, seine Filmografie, das ist Wahnsinn, was der gemacht hat. Die Liste ist endlos lang. Bis 2000 hat er wirklich jedes Jahr zig Sachen gemacht. Überall halt Nebenrollen in Serien. Und ab 2000 wird es dann deutlich weniger. Also der große Durchbruch, der war wohl nie gegeben. Aber ich habe noch was Schönes gefunden. Aber Sebastian, du möchtest was sagen?
Ja, wahrscheinlich das, was du gefunden hast. Nämlich, dass er dann halt auf die andere Seite der Kamera gewechselt hat. Weil er wurde dann halt Regisseur für Werbefilme und Musikvideos.
Genau, also ich habe hier eine riesige Liste mit TV-Commercials, die er gemacht hat. Und zwar sehr, sehr viele TV-Commercials, wo er zum Teil aber auch noch vor der Kamera war. Er hat eine TV-Commercial für Taco Bell gemacht, das war aber 98. Ich denke, da wird er noch Schauspieler gewesen sein. Er hat für Dockers hat er TV-Commercials gemacht, für McDonald's, für irgendeine Versicherung und so weiter. Also der ist ja nicht untätig, aber die Schauspielersache, die hat bei ihm irgendwie nie so funktioniert.
Ja, aber das war auch in einem Interview, das ich gelesen hatte, wo alle Schauspieler dann auch unisono gesagt haben, dass sie halt bei Parker Lewis, als sie bei Parker Lewis mitgespielt haben, auch sehr viel halt über die Art, wie man Film und Fernsehen macht, gelernt haben. Mhm. Da, wie du schon erwähnt hattest, die Serie doch viele Sachen neu gemacht hat, weil sie ist, also wie du auch schon gesagt hattest, das, was stellst dir vor und wir machen es.
Ja.
Und da haben dann halt viele auch gelernt, halt, wie man halt auch auf der anderen Seite der Kamera arbeiten kann.
Ja, ich schaue hier noch. Also da ist tatsächlich nichts. Er hat mal eine Folge bei Renegade mitgespielt. Walker, Texas Ranger. Er hat mal bei einer Extreme Ghostbusters Folge, war er Voice Actor. Bei Charmed war er mal eine Folge dabei. Also, ja. Nicht so wirklich viel.
Ja, wie man halt über die Runden kommt.
Ja, dann kommen wir aber jetzt mal zu einem der ganz interessanten, und zwar Jerry Steiner, der Dritte im Bunde, der Nerd, der ja auch dadurch immer sich bekannt gemacht hat, dass er immer gesagt Mr. Lewis Sir gesagt hat, weil er ja so zu Parker Lewis aufschaut. Und ganz bekannt auch dieses Eek, dieser Aufschrei, wenn er sich über irgendwas erschreckt, gerade vor allem, wenn Miss Musso auftaucht oder sowas, dass er dann immer so Eek wegrennt, sich in seinem Spind versteckt oder wie so ein erschrockenes kleines Frettchen irgendwie in Angststarre verfällt. Und der wurde gespielt von Troy W. Slayton.
Ja, aber wenn du schon so gewisse wichtige Charakteristika von ihm erwähnt, dann sollte man natürlich auch seinen Mantel nicht vergessen.
Hatte ich wieder überlegt, ob ich den noch erwähne, ja.
Der Mantel definiert ihn. Er trägt halt so einen Trenchcoat, ist auch ein bisschen komisch in der Schule eigentlich, aber er trägt immer seinen Trenchcoat, unter dem er alles hervorholen kann, was gerade benötigt wird.
Und ganz wichtig, immer dieses Klettverschlussgeräusch, wenn er was aus dem Mantel rausholt.
Er hat da einen Drucker drin, er hat einen Papierschredder drin, er hat die E-Gitarre dabei, wenn Mikey sie braucht. Also alles. Der hat dann so Leuchten wie auch Flugzeuge einzuweisen, hat er da drunter, wenn er es braucht. Also immer das, was gerade.
Bolzenschneidergerät hat er da.
All das, was man braucht. Man fragt Jerry und er holt es aus dem Mantel hervor. Da gibt's dann auch so eine schöne Folge, wo sie dann versuchen, dass er ein Date mit einem Mädchen hat und sagen, er muss halt auf seinen Mantel verzichten. Ja. Und wie so ein Drogenabhängiger auf Entzug dann am Anfang ist er fix und fertig, schwitzt aus allen Poren und weiß nicht mehr weiter.
Ja, Schwitzen wirklich dargestellt halt, dass komplett alles so rausläuft und sowas, ja. Ja, das ist, also mit dem Mantel, er hat ja manchmal einen Staubsauger da drunter. Wie gesagt, so ein Inspector Gadget irgendwie von der Art her, ne? Ja. Genau, gespielt von Troy W. Slayton, der sich auch so ein bisschen aus dieser Serie zurückgezogen hat oder aus dem Schauspielern komplett zurückgezogen hat und einen komplett anderen Job angetreten hat. Und zwar ist er nämlich Rechtsanwalt geworden.
Genau, aber sehr deprimierend auch noch halt für hauptsächlich für DUI, also Drunken Under Influence.
Also Trunkenheit am Steuer, ne? Ja.
Driving under influence, nicht drunken, sondern driving under influence, ja. Also für Leute, die halt betrunken Steuer saßen, für die ist er dann halt Anwalt.
Ja, wobei man sagen muss, er hat sich da wohl sehr viel weiterentwickelt, weil er ist auch wohl Berater in Rechtsanwaltsdingen, was Fernsehen angeht. Also er hat wohl sehr viele TV-Auftritte als Berater. Und es gibt eine Webseite, die heißt troyslaytonforjudge.com. Ich weiß nicht, wie aktuell das Ganze ist. Und zwar ist es so, dass Troy Slayton für den LA County Judge Seat Nummer 145 kandidiert zurzeit. Und da gibt es eine eigene Webseite. Also er kandidiert für ein Richteramt. So habe ich das jetzt verstanden. Und das wirkt extrem seriös. So, die Seite. Mhm. Ja. Also auch komplett im Schauspielbereich den Rücken gekehrt und halt jetzt komplett in dem Bereich Juristerei seit vielen Jahren erfolgreich, keine Ahnung, tätig. Aber es gibt diese Kampagne Troy Slayton for Judge und ich glaube, das bezieht sich hier noch auf 2020.
Okay. Mhm.
Kann ich ja mal verlinken in den Shownotes von dieser Folge.
Ich stelle mir gerade vor, wenn er wirklich Richter ist, wie dann so, wenn so ein alter Fan der Serie dann vor ihm steht und dann von ihm halt verknackt zu werden.
Also in seiner Vita, die mehrere, also auf der Webseite, steht ganz, ganz unten als allerletzten Punkt Childhood Actor, Television and Film, Regular Roles on Parker Lewis, Can't Lose, Cagney and Lacey, habe ich auch nie gesehen, die Serie, heißt es Cagney and Lacey, genau.
Cagney und Lacey, genau, da hat er den Sohn von Lacey gespielt, einen der Söhne.
Und das ist aber, dann geht es halt immer weiter, was er alles halt gemacht hat an Juristerei-Dingen. Ich schick dir einfach mal einen Link, Sebastian, dann kannst du das dir auch mal nebenher angucken. Aber sonst haben wir ja eigentlich Jerry so ein bisschen ruhig. Wollen wir gerade weitermachen mit dem Nächsten oder der Nächsten? Ja. Weil ich hätte jetzt als Nächstes Melanie Chartoff.
Miss Musso. Hast du da was gefunden? Ich muss echt sagen, das war eine Tortur, da irgendwas zu finden. Und ich habe wirklich, ich habe nur, man kann noch sagen, dass sie halt bei den Rugrats ein Voice Actor war.
Sie hat bei einer ganz wichtigen Seinfeld-Folge mitgespielt.
Die
Folge war gut und also jede Seinfeld-Folge ist gut. Aber das ist auch eine der wichtigen Folgen, also die Feuer-Folge.
Das ist das, wo Dings, wie heißt der?
George Costanzo, wo Costanzo genau, Feuer wo brüllt und dann die Kinder über den Haufen
die Leute wegschubst,
um rauszukommen. Ja, da hat sie mitgespielt, ja. Ja, ich habe auch nicht viel. Also sie ist Schauspielerin, Sängerin, Voice-Actor bei den Rugrats und dann hört's auch schon auf. Also der Wikipedia-Eintrag gibt im Deutschen und im Englischen zwar so ein bisschen Karriere und so. Sie hat 91 hat sie mal mit dem Voice-Actor Michael Bell hat sie irgendein Ding erfunden und patentieren lassen. Das hast du bestimmt auch gelesen.
Nee.
Habe ich aber nicht weiter verfolgt. Irgendwas um Duschwasser, so ein Duschwasser-Recycler oder sowas. Okay. Ja, das ist jetzt alles nichts, wo man sagt, oh, erzählt mir mehr davon. viel Television Work bis heute. Und ja, bei den Rugrats Videogames hat sie halt noch Dinge, auch Voice Acting gemacht. Aber sonst habe ich da privat nichts gefunden. Aber viel interessanter ist doch eigentlich ihre Rolle. Grace Musso. Mhm. Ganz bekannt darüber, dass sie ja beim Öffnen der Tür ihres Büros, also sie ist ja die Direktorin der Schule, dass sie beim Öffnen der Tür ihres Büros die Scheibe immer zerstört.
Ja, öffnen, schließen, ja. Je nachdem. Also da haben sie sich bei der Serie auch immer neue Sachen einfallen lassen, wie halt die Scheibe kaputt gehen kann. Da gibt's eine Folge, da wirft sie die Tür zu, die Scheibe bleibt aber heil und sie guckt dann böse auf die Scheibe, ja. Dass sie dann doch zerbricht. Dann gibt's Szenen, wo die Scheibe zerbricht, der Name aber auf magische Weise dennoch in der Luft stehen bleibt.
Genau,
ja. Ja, also da haben sie sich immer wieder was Neues einfallen lassen. Und passiert halt fast jede Folge, dass die Scheibe zerbricht. Sie hatten auch in dem Interview hatten sie gefragt, wie viele Scheiben denn zerbrochen sind. Und da haben sie irgendwas von 300 geschätzt.
Ja, also so 3 Türen pro Folge haben sie ungefähr zerstört. Ja. Genau, und an, also immer dieses, auch mit einem...
Und der Daumen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Und alles jeweils mit einem gewissen Soundeffekt unterlegt. Also die Tür und dann dieses komische Geräusch, was ich gerade stümperhaft nachgemacht habe in meiner Euphorie, dass sie halt mit diesem Daumen immer auf ihr Büro zeigt. Und ganz ehrlich, Sebastian, einer von uns muss es aussprechen.
Ich mach's nicht.
Diese gewisse Strenge, die von Miss Musso ausging... Die war irgendwie sexy, ja. Oder?
Ja.
Ich weiß nicht, was das
ist. Ich werde mich dazu nicht äußern, ohne meinen Anwalt.
Ich habe mal nachgeguckt auch. Sie war damals 42, als die Serie gedreht wurde. Und sehr lustig, in der Serie sagt sie, sagt sie manchmal, sie ist jetzt Mitte 30 oder sie ist Anfang 30, was ich auch irgendwie nett finde. diese gewisse Härte. Und dann auch mal, wie sie da entlang stolziert ist mit ihren Stiefeln oder mit ihren hohen Absätzen. Da war der kleine 12-jährige Dominik dann schon so leicht verwirrt in seinem frühpubertären Dasein.
Ja, also man kann halt natürlich zu dem Charakter auch noch sagen, dass sie selber halt auch immer auf der Suche nach Männern war.
Genau, ja.
In der Serie, das hat sich dann auch so weit ausgeweitet, dass sogar Frank Lammer mal ins Visier geraten ist, so ein bisschen. Oder er sich das auf jeden Fall immer gewünscht hat, aber in den meisten Folgen wurde es abgelehnt, aber es gab dann auch so eine Folge, wo es, wo man sich hätte denken können, dass was passieren könnte.
Aber sie hat ja dann in Season 3 dann geheiratet, auch wenn es eine sehr kurze Ehe war.
Ja.
Ja. Ja, das ist halt, also Miss Musso ist halt die große Gegenspielerin von Parker, ne?
Genau.
Ja.
Was auch in Staffel 3 wieder ein bisschen weniger wird, aber ich glaube, Staffel 3 müssen wir nochmal gesondert.
Ja, schwierig. Ich war auch ein bisschen verwirrt. Ich habe da nochmal 1-2 Folgen dann auch reingeguckt, weil ich das mir nicht vorstellen konnte. Aber wow, es ist wirklich fast eine andere Serie. Kommen wir kurz zu ihrem Lakaien, Frank Lammer.
Ty Johnson.
Das war schwer, über den was herauszufinden. Hast du da was gefunden?
Also das Einzige, was ich gefunden habe, das hast du wahrscheinlich auch gefunden, also ist, dass er während der Dreharbeiten zu Parker Lewis so eine Art Beatnik-Leben gelebt hat und immer wieder in Coffeeshops gesessen hat, um dort Poesie, die er geschrieben hat, aufzuführen.
Ich habe noch einen Foreneintrag von, Achtung, 1997 gefunden. wo, aber es ist auch wirklich jetzt Gerüchte, wo jemand geschrieben hat, dass er während den Dreharbeiten von Parker Lewis mal ins Gefängnis kam, weil er in ein Warehouse eingebrochen ist. Warehouse, was ist das? Das ist ein Lager? Ein
Lagerhaus.
Und dass Fox das halt ganz verdeckt gehalten hat, dass es bloß nicht an die Oberfläche kam. Und dass er wohl mal bei MTV Raps war, was auch immer das für eine Sendung war, irgendeine MTV-Sendung. Und dass er da teilweise die Sendung nicht antreten konnte, weil er komplett stoned und besoffen war die ganze Zeit.
Oh mein Gott.
Ich habe noch auf IMDb einen Eintrag von ihm gefunden, dass er bei einem Comedy-Romance-Kurzfilm mitgespielt hat, namens Just Us Girls von 2009. Wo es wohl um so eine Art Mixed-Gender-Gender-Swap-Sache geht. Da gibt es auch ein Bild von ihm, wie er in Frauenkleidern mit langen Haaren, so mit Prosecco-Gläschen anstößt. So geht um sexuelle Identitäten. Das Cover dieses Films sieht total weird aus. Der Trailer ist noch weirder. Ich weiß jetzt nicht, ob er vielleicht irgendwie im Bereich, ob er eine Geschlechtsumwandlung gemacht hat oder ob er generell ja, das Geschlecht gewechselt hat, also sie dann in dem Fall. Aber bis auf grundsätzlich die Sache bei Parker Lewis habe ich da absolut nichts gefunden. Null.
Ja, also was noch gefunden habe, ist, dass er halt zwischen der ersten und der zweiten Staffel zusammen mit dem Darsteller von Larry Kubiak noch als Roadie für No Doubt gearbeitet hat.
Das klingt tendenziell eigentlich ganz cool, würde ich mal sagen, so als Nebending.
Ja, aber da musst du dir vorstellen, du bist Darsteller in einer Serie, jetzt nicht unbedingt so ein Gastdarsteller, sondern eigentlich fast in jeder Folge vertreten und gehst dann trotzdem zwischen den zwei Staffeln noch arbeiten als Roadie.
Ja, gut, wer weiß, wie er bezahlt wurde in der Serie, aber also tendenziell klingt es schon mal erstmal cool, einfach mal als Roadie bei sowas mitzukommen. Ja, ja, aber zu seiner Figur, Frank Lemmer, super geil eigentlich, er ist ja so, Miss Musso ist ja seine Königin und das Coole ist ja, er reagiert auf eine Hundepfeife. Also Miss Musso hat halt so eine Hundepfeife, die nur er hören kann, beziehungsweise die Hunde in der Umgebung, die bellen ja dann immer. Aber er sitzt dann manchmal so im Unterricht und dann pfeift sie eben, egal wo, in diese Hundepfeife, er steht auf und rennt zu ihr hin. Er hat ja sowas Vampirhaftes an sich, er hängt ja immer so von der Decke. Hat ja so, ich würde sagen, der hat so Teleportierungskräfte, ne? Der taucht ja plötzlich immer irgendwo auf.
Genau.
Was ja auch schon wieder so comicartig ist. Und er hat so einen ganz krassen, er will auf eine Militärakademie, er hat so einen Militärfetisch, so einen Waffenfetisch. Es gibt auch diese Folge, wo so diese Waffenhefte da liegen und er das dann wie so ausklappbare Pornoheftchen sich dann so anguckt, indem er die Hefte dann so hochkanten nimmt von irgendwelchen Gewehren.
Ja, es gibt auch eine Folge, wo sie ein Date organisieren für ihn mit der Darstellerin, die bei Alf mitgespielt hat. Und die dann in der Videothek sind, um sich einen Film auszuleihen. Ich weiß nicht mehr, welchen Film sie sich aussucht und halt für den romantischen Abend und er dann halt Platoon
ja,
hochhält.
Oder wie sie dann auf der Bank sitzen und sie meinten, ach, sieh dir die Kinder an. Und er meinte ganz trocken, zukünftige Soldaten. Das ist eigentlich schon übel für so eine Serie. Also das ist schon eine total abgefahrene Figur, ein typisches abgefahrenes Element aus der Serie. Auch wo er Kubiak sucht. Wo er doch durch die Schule läuft, wo die gesamte Schule in diesen Nebel gehüllt ist und er hat dann noch diese Laterne in der Hand und diesen Bluthund an der Seite. Ah, ey, was für eine geniale Idee, das so zu machen, ja. Aber ja, über den Schauspieler nichts sonst gefunden, ja.
Ja, das ist ein unbekanntes Blatt. Er hat ja nicht mal eine Wikipedia-Seite.
Nee, gar nichts, also deswegen schwierig. Ja. Dann hätte ich noch Abraham Ben Ruby, beziehungsweise Abraham Rubin Hercules Ben Ruby, der Francis Lawrence Larry Kubiak den Dritten spielt, was ja auch wieder so geil ist.
Essen, jetzt. Essen
jetzt, genau. Abraham Ben Ruby, bekannt aus Emergency Room, Man in Trees, ist so der große Knuddelbär, kann man so sagen. Die Figur, die er da verkörpert, ist aber auch, glaube ich, so sein Markenzeichen, ne?
Ja, also er hat auch bei Roseanne einen jungen Dan Connor mal in einer Folge gespielt. Mhm. Also man sieht schon, er wird halt gecastet für die großen, kräftigen, aber kuscheligen Typen auch. Genau. Also so diese, ja, die so scherzhaft man so bärig nennen würde vielleicht.
Ja. Und Er spielt eben in der Serie Kubiak, ganz, ganz bekannt in, als Element, dass wenn er auftaucht in der Serie, dass man einmal diese stampfenden Laufgeräusche gehört und die Erde bebt. Er hat diese ganz tiefe, heruntergepitchte Stimme und immer wenn er irgendwo dann auftaucht, dann legt sich so ein Schatten über die ganze Szene, weil er halt so groß ist. Er ist er halt einfach...
Er wird auch immer am Anfang erstmal auf Bauchhöhe gefilmt.
Und ja, dann wandert die Kamera nach oben. Genau. Und dann reagiert Jerry mit diesem Eek irgendwie, ja, wenn er den dann sieht. Ja, und er ist halt einfach nur dieser dumpfe, hünenhafte Riese, aber in sich ein guter Mensch, ein gutes Herz. Und du hast ja vorhin gemeint, dass er in der ersten Staffel so ein bisschen als der Bully dargestellt wird. Wobei Parker ja immer so ein bisschen auch weiß, wie er mit ihm umzugehen hat. Und ganz, ganzes Markenzeichen ist natürlich bei Kubiak immer, dass er halt ständig essen will. Dann sagt er, essen jetzt. Und dann wird er ja oft dann von Parker mit so einem Fisch gefüttert. Wie so eine Seerobbe wird es ihm so hingehalten.
Hat auch immer seine Lunchtüte dabei, wo dann halt Larrys Lunch draufsteht. Larry halt auch noch falsch geschrieben.
Er hat total lustige Eltern, die diesen Blumenladen haben.
Ja.
Wo der Vater nie weiß, wie er heißt. Ja, unser Sohn Gary ist schon ein bisschen speziell. Er heißt Larry. Ja, so geil, dass er halt in einem Blumenladen aushilft ja auch nebenbei.
Und die, ach, ja. Larry Kubiak ist einer der coolsten Charakter, auch wenn er nicht viel zu sagen hat. Also ich glaube, der ist auch noch prägend für die Leute aus den 90er Jahren bis heute noch. Also ich kenne Leute, die noch heute über ihn reden.
Ja.
Außer uns.
Das ist halt auch so ein typischer so ein Stereotyp. Tatsächlich, so jemanden gab es wirklich an jeder Schule, ne?
Ja, aber das wird auch dann in späteren Folgen halt häufiger gebrochen. Dann gibt's eine Folge, wo ein neuer Bully in der Schule ist, der das die Schule an sich reißen will. Und Larry hat zu dem Zeitpunkt gerade eine Freundin, die halt absolut auf dafür steht, dass halt keine Gewalt angewendet wird und deswegen lässt Larry ihn halt gewähren, bis es dann am Schluss doch zu einem Showdown kommt und man erfährt, dass Larry eigentlich sich noch nie geprügelt hat, weil halt immer seine Statue schon ausgereicht hat. Statur.
Statue. Eine Statue von ihm.
Und er dann doch auf einmal dann mit ihm kämpfen muss und er haut dann einfach einmal auf einen Bus, der dann in alle seine Einzelteile zerfällt. Und das reicht dann auch schon wieder aus, um halt der große Macker in der Schule zu sein.
Ja, es ist schon sehr lustig. Jetzt habe ich eigentlich aufgehört zu recherchieren. Es gibt halt noch die kleine Schwester von Parker, Shelley Lewis, und dann noch Parkers Freundin ab der zweiten Staffel, die Annie Faith Sloan, wobei Shelley auch von zwei Schauspielerinnen gespielt wurde. Hast du da noch weitergemacht
mit den Recherchen? Nee. Shelley wurde nur von einer Darstellerin gespielt. Die Mutter wurde von zwei gespielt.
Die Mutter, genau, ja. Shelley war ja immer dieselbe, ja.
Genau, Maya Bruton, zu der man auch sagen kann, also die hatte vorher schon in zwei bekannteren Filmen mitgespielt. Sie war in Zurück in die Zukunft mit dabei im ersten Teil. Halt nur eine kleine Nebenrolle. Und in Die Nacht der Abenteuer von 1987, das ist so ein, ja, in Deutschland weiß ich nicht, ob der so bekannt ist, in Amerika recht bekannt, ein Film mit Elizabeth Shue, wo sie wo sie eine Babysitterin spielt und die Kinder dann halt, ich weiß nicht mehr, wegen irgendeinem Grund in die Stadt fahren und dort halt dann Abenteuer erleben. Und da war die Maya Bruton halt das jüngste Kind. Parker Lewis war aber schauspielerisch auch so ihr Ende und sie ist heute ebenfalls Anwältin, hat an der Yale-Universität abgeschlossen, ja, also schlaues Köpfchen anscheinend.
Genau, ja, und dann gibt es noch Parkers Freundin aus der zweiten Staffel.
Genau, die dann ab zur Mitte der zweiten Staffel auftaucht und bis zum Ende bleibt, gespielt von Jennifer Guthrie, wo ich aber auch nichts weiter mehr gefunden habe.
Nichts, genau, ja. Also hat auch mal bei Beverly Hills 90210 mitgespielt, NYPD Blue, Sex in the City.
Ja, aber immer halt, wie gesagt, so einzelne Folgen.
Ja, ja, und ansonsten ist da auch überhaupt nichts. Also ist wohl auch seit 98 nicht mehr als Schauspielerin aktiv. Ja, und dann bin ich eigentlich, was die Darsteller angeht, durch. Was vielleicht noch ganz interessant ist, was heißt ganz, die Serie hat ja nur drei Staffeln. Aber trotz dieser drei Staffeln und dieser relativ übersichtlichen Anzahl an Folgen, wahnsinnig viele saumäßig coole Gastauftritte. Hast du dir mal die Liste der Gastauftritte angesehen?
Ja, da gab's viele.
Allein in der ersten Folge, Mila Jovovich, Das ist ja schon.
Ja,
sehr, sehr
aber
geil.
Das würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein Gastauftritt war. Das war ja. Da war sie noch nicht so bekannt. Da war sie, glaube ich, schon Model, aber noch nicht ganz so die große Nummer. Und dort hat sie halt den Love Interest für Parker und Mickey gespielt, die sich halt beide um sie geprügelt haben, so ungefähr.
Ja, aber es gab Gastauftritte von Ozzy Osbourne, Shannon Tweed hat den Gastauftritt, Weird Al Yankovic hat den Gastauftritt.
Der ist auch sehr lustig, da taucht er immer im Hintergrund am Klavier auf. Aber einer meiner Lieblingsgastauftritte ist Robert Zemeckis, muss ich sagen. Mhm. Das ist Regisseur von Back to the Future, der in einer Folge auftaucht, so als Regisseur einer Dokumentation über eine Rocksängerin.
Ja.
Und dann rausgeschmissen wird aus dem Raum mit den Worten, auch du Spielberg.
Ja, das ist ja so, da kommen wir noch zu, das sind ja eh so viele geniale Ideen. Robert Englund hat mitgespielt, mal als Gast, also Freddy, Nightmare on Elm Street, Michael Dorn, Lieutenant Commander Worf aus Star Trek hat mal mitgespielt.
David Faustino, wie du vorhin schon erwähnt hattest, kommt ganz kurz vor, und zwar im Detention, also gibt's ja überhaupt was in Deutsch, Nachsitzen, steht dann halt David Faustino da mit einem T-Shirt von Poe Kai und sagt, dass er von Frank Lemmer zum Nachsitzen verdonnert worden ist, obwohl er nicht mal Schüler dieser Schule ist.
Ja, das ist ja sowieso genial, dieser Nachsitzenraum an der Schule, das ist wie so eine Sammelzelle in irgendeiner kleinen, in so einer kleinen Polizeistation irgendwo downtown, wo einfach nur die Leute reingestopft werden und da bleiben müssen. Vor allem sehr cool, diese drei Rocker oder was das da sind, diese Ganztumpen, die dann nie rauskommen. Die da immer drin sind.
Wie ist denn die Welt da draußen? Ja. Was ist passiert?
Es gibt Fernsehen den ganzen Tag. Oh. Wir haben noch Andrea Elson, hatte ich ja auch schon gesagt. Lynn von ALF hat auch eine Rolle. Und allein das eben für so eine Serie, so eine Auswahl an Gast.
Ja, aber das ist wohl auch mit einfach der Beliebtheit der Serie hat das zusammengehangen. Also da hatte auch der Produzent wieder in einem Interview gesagt, dass die haben sich ja Büro geteilt und hatten viele Leute, die gearbeitet haben, aber dass es so viele Anrufe gab, dass er irgendwann mal selber ans Telefon gegangen ist und dann jemand am Telefon dran war und sagte, hier, hey, ich möchte gerne mit dem Produzenten sprechen. Ja, ich bin selber dran. Ich will unbedingt in der Serie auftauchen. Wer ist denn da drin? Little Richard. Dass selbst die Leute bei ihnen angerufen haben, um zu sagen, hier, wir wollen in der Serie einen Gastauftritt haben.
Ja, das ist genial. Cassandra Peterson hat ja auch eine Gastrolle gehabt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Nee, da musst du mir jetzt auf die Sprünge helfen gerade.
Elvira, Mistress of the Dark.
Ah, okay. Elvira sagt mir aber ja.
Ja, 90er Jahre. Ich weiß es nicht, ob man das als so Horror-Sex-Symbol darstellen kann. War in den 90ern, war das so der feuchte Traum eines jeden vorpubertären Jungen, glaube ich. Mhm. Sie hatte auch eine Nebenrolle als Elvira, weil es natürlich auch genau in diese Zeit fällt.
Ja.
Also, wow. Richtig cool. Ja, wir haben es ja schon gesagt, die Serie war krass ihrer Zeit voraus. Sie wirkt im Endeffekt wie so ein Cartoon, so ein bisschen so comicartig und surreal. Alles ist immer mit irgendwelchen Soundeffekten unterlegt, die man eigentlich so aus Comics und aus Cartoons kennt. Es gibt so eine sehr, sehr starke Bildsprache und ganz wichtig ist ja auch die Kamera, die sich ja, das ist ja keine starre Kamera, sondern die haben ganz, ganz viel in der Serie gemacht, was die Kameraarbeit angeht. Also genau, eine sehr bewegte Kamera.
Sehr viele Schräglagen der Kamera, dann auch sehr viel, wo im Nachhinein nochmal ein bisschen bearbeitet worden ist am Bild. Das sieht man manchmal, die Szenen dann, dass sie wohl ein bisschen näher rangezoomt sind oder rausgezoomt haben. Du siehst nämlich dann oben links und oder unten an irgendeiner Ecke dann halt noch diese Schatten, ob die jetzt von der Mattbox sind oder einfach da kein Bild vorhanden war, weil das einfach dann so, sie sich so zurecht gedreht haben, wie sie es haben wollten und dabei dann das gar nicht gefilmt haben, diese Ecke. Aber auch mit den Comichaften, was du erwähnt hast, also das ist nicht nur auf der Soundebene, wir haben zum Beispiel auch Szenen, wo dann Jerry in einem von diesen Studentenschränken abhaut und aus einem anderen wieder herauskommt, also so ein typisches Motiv, das man auch zum Beispiel aus Scooby-Doo-Serien oder sowas kennt, mit den Türen links rein und rechts wieder raus.
Ja. Klassiker.
Das kommt auch in Massen vor, auch die eigentlich, also wie gesagt, das ist eine real gewordene Zeichentrickserie.
Ja, irgendwie schon. Oder auch wenn irgendwie jemand wegläuft, dass dann so ein Windstoß irgendwie so entsteht oder wenn jemand auf einen zuläuft, dass dann so, dass man so nach hinten geschubst wird von einem Windstoß oder sowas, die Haare fliegen und dazu dann dieses Geräusch.
Du hast manchmal den leeren Schulgang, wo dann so eine Steppenhexe durchrollt.
Ja.
Also sie haben sich immer sehr viel einfallen lassen. Sie haben auch gesagt, dass eigentlich das Schönste am Produzieren dieser Serie im Nachhinein auch immer die Soundeffekte waren. Da haben sie sich zusammengesetzt und haben dann versucht, irgendwelche Soundeffekte zusammen zu generieren. Und pro Folge gab es wohl über 300 Soundeffekte, die eingespielt worden sind. Und dann gibt's halt auch solche Geschichten, wo es darum geht, hier, da brauchen wir ein Geräusch, irgendein Wimmern, wo dann der Produzent gefragt hat, können wir nicht irgendeinen Hund treten und das aufnehmen? Das hat er scherzhaft gemeint, aber die haben da anscheinend sehr viel Spaß bei der Post-Production gehabt.
Ja, sie haben ja auch viele Ideen gehabt, die dann, glaube ich, nicht verwendet worden sind, gerade auch um Kubiak herum, dass er ja mal einen Schüler gegessen hat.
Ja, die Geschichte habe ich auch gelesen, dass sie dann Aufnahmen von innerhalb des Magens machen wollten,
ja,
dass wenn er immer Wasser trinkt, dass dann der Schüler immer Wasser auf den Kopf kriegt.
Ja, das ist halt auch völlig abgefahren, ja. dann auch dieser Pixelübergang. Also sie hatten ja selten so einen normalen Cut, sondern sie haben ja dann immer das Bild verpixeln lassen und dann sich aus Pixeln wieder aufbauen lassen.
Ja.
Das ist ja auch da ganz bekannt. Wurde auch in der dritten Staffel dann weggenommen, da wurde dann auch wieder die vierte Wand durchbrochen, indem dann der Parker irgendwann sagt, jetzt ist Schluss damit. Das machen wir jetzt nicht mehr. Und ganz bekannt eine Sache, die wir noch total vergessen haben. Uhrenvergleich.
Ah, natürlich.
Ganz wichtig. Immer wenn es darum geht, dass Parker und seine Kumpels irgendwie einen Plan in die Tat umsetzen wollen, dann gab es ja immer den obligatorischen Uhrenvergleich, wo dann die guten Armbanduhren, heute würden sie alle auf ihr Handy gucken, die coolen bunten Armbanduhren so aneinander gehalten wurden in so einer Bildmontage. Ja, ich habe mal so überlegt, für mich auch aus der Zeit so ein bisschen, die Wayne's World Filme gehen für mich auch so ein klein bisschen in diese Richtung, auch wenn das noch ein bisschen mehr so in Richtung Rock und Loser und sowas ging, aber es ist schon ein ähnlicher Stil, ne, so ein bisschen. Ja, es gab auch Parodien. Hast du die Beverly Hills 90210 Parodie gesehen?
Gesehen nicht, ich habe nur gelesen, dass es die gibt.
Ja, also sie haben ja dann mal innerhalb, was Parker Lewis ist ja, das ist ja auch so derselbe Dunstkreis, machen sie dann halt eine Beverly Hills 90210 Parodie. Und dann laufen sie dann halt alle in der Schule in Badeanzügen rum, die Jungs haben alle mein Surfbrett unterm Arm. Der Mike fährt mit seinem Cabrio durch die Schule. Es endet, die Schule öffnet sich dann einfach zum Strand hin. Also das ist so, also der fährt dann mit dem Auto so den Schulgang entlang und im nächsten Moment ist er dann auf dem Strand draußen. Und alle sehen so halt völlig überzeichnet aus. Das ist total lustig irgendwie, dass das halt auch noch die Serie liefert. Zeitgleich,
ja,
aber, ne?
Ja, was auch, das ist halt auch zum Beispiel nochmal ganz nett, dass nämlich dann im späteren Verlauf der Serie halt auch die Macher, denen gesagt worden ist, hier, wir müssen so ein bisschen auch in Richtung 90210 gehen. Die wollten so ein bisschen in die Richtung von CW vom Sender damit, dass um halt, ja, es gab Situation, also die, man muss halt auch sagen, dass die erste Staffel, die hatte dann 26 Folgen, die zweite Staffel lief und dann kamen dann irgendwann mal die Senderchefs auf die Produzenten zu und haben gesagt, ja, wir mögen die Show eigentlich, aber wir müssen sagen, das wird so ein bisschen repetitiv gerade, also es wiederholt sich alles.
Und es stimmt ja auch irgendwie, das habe ich hier als großen Kritikpunkt nämlich auch tatsächlich stehen. Ja,
ja, und dann haben sich halt die Macher der Serie entschieden, okay, so Mitte der zweiten Staffel, wir fangen jetzt mal an, so ein bisschen was zu ändern. Da wurde dann halt der Charakter von Annie Sloan eingeführt, die dann zur festen Freundin von Parker Lewis wird. Dadurch hat man dann schon mal eine Änderung in der Sendung gehabt. Aber das war dann auch so der Untergang, so der langsam schreitende Untergang der Serie. Mhm. Haben auch die Produzenten gesagt, das war, sie wissen halt nicht, ob das da wirklich der richtige Weg war. Also sie mussten halt was ändern, weil es halt wirklich sich wiederholt hat. Aber das Problem bei so einer Serie wie Parker Lewis ist halt mit der festen Freundin, das ist halt nicht unbedingt das, was die Leute sehen wollten. Es ging ja in vielen Folgen darum, das Problem, die Probleme, die sie hatten, halt eine Freundin zu finden. Und jetzt hatte Parker Lewis eine feste Freundin und jetzt hattest du dann auf einmal die Probleme, Beziehungsprobleme, die dann behandelt worden sind.
Genau, die wir kleinen Single-Zuschauer überhaupt nicht nachempfinden konnten.
Genau.
Weil wir keine Freundin hatten, ja, in dem Alter.
Und dann
wie war traurig.
Das ging aber noch bis zum Ende der zweiten Staffel hatte ich echt kein Problem. Das war noch, ja, weil es halt noch was Neues war. Das wurde noch gut erzählt. Aber mit der dritten Staffel ging es dann schon ziemlich bergab. Die ersten 6 Folgen haben zum Beispiel gar nicht mehr in der Schule gespielt, sondern da waren Sommerferien und das hat die ganze Zeit irgendwie im Schwimmbad oder am Strand gespielt. Und da Frank Lemmer ist aus der Serie rausgeflogen. Ich habe leider keinen Grund gefunden, warum. Also wurde nie irgendwo thematisiert, warum er aus der Serie raus war. Dafür haben sie dann halt einen neuen Bösewichten, so einen Strandmuskeltypen eingebaut, der aber total flach ist und ja.
Hihi, flach.
Ja. Miss Musso haben sie auch irgendwie einen Zahn gezogen.
Sehr entschärft worden, ja. Ja, die hat ja dann fast schon ein freundschaftliches Verhältnis zu Parker.
Ja, irgendwie. Genau, und das passt halt gar nicht. Dann kommt noch ein neuer Charakter, der Coach, dazu. Das ist halt auch so ein sehr übergewichtiger Mann, der die ganze Zeit nur der Frau Musso hinterher hechelt und irgendwie so eine Art Ersatzvater für Larry Kubiak wird. Parker Lewis, es fängt halt auch schon damit an, er hat eine neue Frisur, ist halt nicht mehr, er hat nicht mehr diese, also in den ersten 2 Staffeln hatte er auch schon so eine richtig comichafte Frisur, diese, mit dieser Föhn-Hochtolle, das ist dann in der dritten Staffel ist das weggefallen, hatte nur noch einen normalen Seitenscheitel, die Hemden waren nicht mehr so ausgefallen, das ganze comichafte, dieses ganze Surreale in der Serie wurde heruntergefahren, ist weniger geworden. Es wirkte ein bisschen mehr, als wenn es so eine Art Mainstream-Serie werden würde.
Ja, ich hatte auch gelesen, dass der Sender auch gesagt hat, hier, wir wollen ein breiteres Publikum erreichen damit. Wir wollen nicht mehr so ein Spezialpublikum, sondern broader audience, hatte ich in dem Interview gelesen. Und dass das wohl auch der Versuch war, viel mehr in der dritten Staffel dann die Leute da ins Boot zu holen. Aber die Serie wusste nicht so richtig, glaube ich, dann, wohin sie eigentlich will, ne?
Ja, das ist halt ein bisschen schade gewesen. Dadurch hat er dann die dritte Staffel sehr stark abgebaut und es gibt auch keinen offiziellen Grund, warum die Serie eingestellt worden ist. Das wurde nie irgendwo wirklich offiziell verlautbart, dass es irgendeinen Grund geben würde, warum die Serie. Sie wurde dann einfach eingestellt. Wahrscheinlich, weil Fox nicht das Publikum erreicht hat, was sie haben wollten. Die Serie war sehr erfolgreich bei den 18- bis 34-Jährigen, aber über 34 bei dem restlichen demografischen Publikum ist die halt vollkommen durchgefallen.
Wundert mich eigentlich, 18 bis 34. Also jetzt schaue ich es mir halt an mit der Nostalgiebrille, aber damals würde ich eher sagen, so, ja, 12 bis 18 irgendwie so, wenn das eine Gruppe ist.
Ja, ich weiß aber nicht, ob damals auch wirklich schon die 12 bis 18-Jährigen geratet worden sind in der Zeit. Okay.
Weil das war ja so die Serie, die, klar, mich da komplett abgeholt hat.
Hm? Ja, aber die 18 bis 34-Jährigen ist eigentlich schon eine recht relevante Gruppe, weil das auch eine sehr kaufkräftige Gruppe normalerweise ist.
Ja, aber ich muss sagen, ich habe ein paar Folgen so querbeet geguckt, wie ich das immer mache. Es stimmt schon, dass trotz dieser starken Bildsprache, die die Serie hatte, dass es schon sehr eintönig wurde, weil halt sehr viele Running Gags dabei waren, die wirklich in jeder Folge teils mehrfach wiederholt wurden, ne?
Ja, aber die haben funktioniert. Also man hätte wahrscheinlich nicht 4, 5 Staffeln darauf aufbauen können, aber ich glaube, man hätte auch die 3 Staffeln auf der gleichen Qualitätsstufe weiter durchproduzieren können auf diese Art und Weise.
Ja, wobei auch bei paar 70 Folgen, das wären heute wahrscheinlich auch wieder 5 Staffeln, ne?
Ja, das Lustige ist ja, dass die erste Staffel mit 22 Folgen halt gebucht war und zeitgleich, also wirklich zeitgleich mit der Ferris Bueller Serie lief, die halt direkt auf dem Film basierte, die aber es nicht über die erste Staffel geschafft hat und die halt schon gleich am Anfang durchgefallen ist. Da war Parker Lewis klar der Gewinner, was dann auch zu so einer schönen kleinen Anekdote führt. Man hat nämlich vom Produzenten, die Produzenten haben da nämlich noch 4 Folgen nachbestellt für die erste Staffel. Und da haben sie dann noch einen kleinen Gag am Ende der ersten Staffel eingebaut, die Macher. Und zwar siehst du dann so von hinten, als wenn sie im Kinosessel sitzen würden, 2 Typen, die sich gerade so das Ende der Serie noch angeguckt haben, der ersten Staffel von Parker Lewis. Und dann sagt der eine zu dem anderen, siehst du, Ferris, so macht man das. Und dann gehen die raus.
Das ist genial, solche kleinen Seitenhiebe. Super. Ja, dafür war die Serie halt dahingehend auch echt bekannt. Und wir haben es ja schon gesagt, alles, was die Serie so, oder vieles, was die Serie so gemacht hat, das war halt unglaublich wegweisend für die Dinge, die danach gekommen sind. Scrubs, ganz, ganz stark. Malcolm mittendrin. Ich würde sogar sagen, vielleicht heute sowas wie Gregs Tagebuch hat da auch so ein bisschen seine Ideen rausgezogen. Ja. Deswegen ist die Serie auch so wegweisend, ne?
Sie sind ja auch Vorreiter im Bezug auf zum Beispiel auch auf das Internet. Es gibt eine Folge, da geht es schon um Internet-Dating. Da hat dann Parker Lewis, lernt einen über das Internet kennen, mit der er sich verabredet, die dann halt nicht so aussieht, wie er sich es vorstellt.
Ja, sie ist übergewichtig, glaube ich.
Genau. Ein bisschen, ja. Sich dann aber trotzdem mit ihr trifft. Da wird schon sowas in den Anfang der 90er angesprochen, was ja eher... Ja, also ich glaube, das ist in anderen Serien, kommt das erst sehr viel später. Sie haben aber auch außerhalb der Serie, ist zum Beispiel auch die Serie sehr mit dem Internet verwoben, weil die Parker Lewis, der Coole von der Schule, eine der ersten Serien war, die im Internet einen Buzz hatten. Und zwar gab es nämlich eine Mailing-List, die Flamingo Digest. Das war eine der ersten Serien, die halt dann auch im Internet präsent war. Und die Macher haben dann auch Leute von dieser Seite, also von dieser E-Mailing-List von The Flamingo Digest an Set eingeladen, dass sie bei der Show dabei sind. Mhm. Die wussten also schon genau, das Internet, das wird schon Einfluss auch auf unsere Serie haben und auf die Zuschauerzahlen und haben da dann schon mitgearbeitet.
Mhm. Ja, paar Jahre zu früh vielleicht insgesamt, ne? Ein bisschen zu früh das Ganze gewesen.
Wenn das Mitte der 90er gekommen wäre, wäre das, glaube ich, so eine Serie gewesen, die vielleicht 10 Staffeln gehabt bekommen hätte.
Könnte ich mir auch vorstellen, ja, dass da, wenn sie da noch ein bisschen diverser sich aufgestellt hätten insgesamt, das ganze Setting noch ein bisschen weiter, breiter aufgestellt haben. Ich meine, man hat es ja bei Scrubs gesehen, ne? Es funktioniert ja mit einem festen Ort irgendwie. Klar, in einem Krankenhaus passiert jetzt mehr als an der Schule.
Ja, du aber kannst auch keine 10 Jahre an der Schule bleiben, außer du heißt Larry Kubiak.
Ja, oder Bart Simpson, ne? Ja. Der immer noch in der 4. Klasse ist. Ja, da hätte, wäre einem mit Sicherheit was aufgefallen. Klar, gut, Location-Wechsel kann auch blöd sein. Bei Scrubs war das auch sehr ungesund, wo sie dann auf die Medizinschule da gewechselt haben. Ja. Aber da wär, glaube ich, auch tatsächlich mehr drin gewesen. Auf der einen Seite passt die Serie unglaublich gut in ihrer Zeit. Auf der anderen Seite hat sie halt vieles gemacht, ja, was eigentlich später erst so richtig gezündet hat. Mhm. Sebastian, mein Zettel ist fast schon leer. Wollen wir zu einem Fazit kommen oder hast du noch irgendwelche Sachen?
Ja, wieso nicht?
Okay.
Also, wie fange ich an?
Oh oh.
Ich hatte ja schon am Anfang gesagt, dass ich ein Riesenfan von John Hughes Film bin. Mhm. Also diese 80er Jahre Filme, Breakfast Club, Ferris Bueller's Day Off, Weird Science und sowas, die begleiten mich bis heute noch, die gucke ich heute noch recht gerne regelmäßig. Millie Wong, Ringwald, Michael Anthony Hall, das sind so die Helden meiner Jugend. Und da gehört auch Parker Lewis dazu. Denn er hat wirklich dann Anfang der 90er die Lücke geschlossen, die durch den Wegfall dieser Teenie-Filme entstanden ist. Denn wirklich diese Teenie-Filme, die hatten in den 80er Jahren hier hoch. Und so Ende der 80er, Anfang der 90er wurde das doch recht wenig. Und da hat Parker Lewis genau in diese Kerbe reingeschlagen. Die Charaktere sind echt liebevoll gestaltet. Das sind Leute, mit denen würde ich mich auch gerne umgeben. Ich glaube, so ein Mickey und ein Jerry, das wären auch Freunde, mit denen ich super klarkommen würde, die auch so ein bisschen, ja, meine eigene Gefühlswelt schon dargestellt haben in der Jugend. Ich war ein bisschen älter als du, als ich die Serie gesehen habe. Das kam ja bei uns 1993. Mhm. Da war ich schon 16 Jahre alt. Also schon mitten in der Pubertät drinne, wahrscheinlich sogar schon fast durch.
Echt? Ich dachte, du wärst heute noch.
Ja, geistig ja, körperlich nein.
Bitte einen Tusch einspielen an dieser Stelle.
Ich finde auch die Handlung, die funktionieren auch heutzutage noch für Teenager in dem Alter, weil ich glaube, dass diese Teenager-Ängste sich jetzt in den Jahrzehnten nicht allzu sehr geändert haben. Mhm. Vielleicht, wie man damit umgeht und wie man sich darüber informieren kann und wie man damit umgehen kann, das schon. Aber die Ängste sind, glaube ich, dieselben. Und deswegen, glaube ich, ist die Serie auch heute noch sehbar. Und mir hat also das Wiederanschauen dieser Folgen echt viel Spaß gemacht. Also ich kann es echt nur empfehlen.
Mhm. Ja, dem kann ich mich anschließen. Verdammt, jetzt sind wir schon wieder einer Meinung. Ich finde auch, dass die Serie den Test der Zeit gut überstanden hat. Also viele von den Serien, die wir jetzt bisher so besprochen haben, da haben wir ja gesagt, puh, schwierig heutzutage. Aber das ist eine Serie, wo ich denke, bis auf, dass sie halt diesen 90er-Jahre-Touch hat, aber dadurch, dass sie ja auch viel sich aus den 80er-Jahren noch bedient und viel aus den 80er-Jahren zieht, ist das irgendwie okay. Bis auf diesen Umstand glaube ich auch, dass sie inhaltlich und auch vom Humor und von der Darstellung her gut funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, sie wurde nicht irgendwie auf HD remastered. Das heißt, wenn man sich das heute anguckt, ist das halt noch alles so ein bisschen wischiwaschi, ne?
Ja, das Ausgangsmaterial, das wurde auf 16 mm wurde gefilmt, aber dann zum Schnitt wurde das alles auf Video runtergebrochen. Und genau. Die Originalaufnahmen gibt's anscheinend nicht mehr, sondern nur noch die Videobänder und da ist dann halt die Qualität recht dünn.
Ja, das kann eventuell heutige jüngere Zuschauer ein bisschen abschrecken, weil es ist alles so ein bisschen blurry. Ist krass, wie die Qualität damals war, wenn man sich das heute ansieht. Aber ansonsten, ja, uneingeschränkte Empfehlung, beziehungsweise Staffel 3 so lala. Also wenn, dann würde ich sagen Staffel 1 und 2 gucken und das reicht im Prinzip. Und es ist die Gefahr gegeben, dass es doch ein bisschen repetitiv wird mit den Running Gags mit der Zeit. Ne? Aber ansonsten auf jeden Fall ein Ding, wenn man 90er aufgewachsen ist, eine Serie, die man nicht verpassen sollte. Ja, das wäre so mein Wort dazu.
Ja, das ist doch schön.
Okay. Sebastian, dann würde ich sagen, sind wir fertig für heute.
Ja.
Wieder die Bitte raus an unsere Zuhörer. Denkt dran, wenn ihr diesen Podcast anhört, wenn ihr diesen Podcast liebt, hinterlasst uns eine wohlverdiente positive 5-Sterne-Bewertung oder was es da so gibt auf iTunes oder anderen entsprechenden Portalen, wo ihr das hört. Und wie immer, wir freuen uns ganz arg über Kommentare auf unserer Webseite. Einfach, dass wir gemeinsam so ein bisschen über die Serie sprechen, wenn ihr möchtet. Wie habt ihr die Serie empfunden? Was hat euch an der Serie gefallen? Fandet ihr Miss Musso auch so sexy? Oder eher nicht? Würde mich auch interessieren, ob ich da der Einzige war. Naja, und ansonsten, Sebastian, wenn dir nichts weiter einfällt, würde ich sagen...
Ja, eins noch.
Oh.
Und zwar würde ich dir gerne noch einen herzlichen Glückwunsch ausrichten, mir da bin nämlich auch, denn dies hier ist jetzt die 10. Folge, ein kleines Jubiläum, die jetzt auch ein Jahr nach der ersten Folge aufgenommen wird. Wir haben das Einjährige, Dominik.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so zu. Also wir haben ja nicht das Einjährige, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Aber ist das wirklich? Wann war die erste Folge? An welchem Tag haben wir die hochgeladen?
Wann genau? Also im November, im Februar. Aber welchen Tag im Februar weiß ich jetzt auch nicht genau.
Lass mich mal kurz nachsehen.
Ja, aber stell dir mal vor, jetzt wärst du, wir wären eine Freundin und du wärst ohne Blumen aufgetaucht. Da gäb's aber Ärger.
Ist die Frage, wer von uns beiden die Freundin ist, ne? Also,
das können ja die Zuhörer entscheiden.
Ich bin hier gerade, die erste Folge haben wir, die ist am 22. Februar haben wir die hochgeladen, 2019. Wir werden dann so in dem Dreh ein, zwei Wochen vorher aufgenommen haben, ne? Vielleicht genau. ein bisschen mehr.
Also sagen wir es mal so, ich kann die jetzt schnell schneiden, dann schaffen wir es am 22.2. auch dieses Jahr wieder.
Verrückt. Dann hätten wir aber diese Jubiläumsansprache jetzt an den Anfang setzen sollen und nicht. Aber auf der anderen Seite, das ist der Bonus-Content für die ganz genau, Treuen.
Für die das Leute, die es durchhalten Schluss. Bis zum Schluss. Ja.
Vor allem waren wir jetzt ganz clever. Wir haben nämlich dieses abschließende Gebettel um die Bewertung und so weiter, haben wir nämlich nicht ganz an den Schluss gepackt, wo ja, quasi jetzt, schon jeder jetzt ausschaltet, aber wieder. Sondern jetzt da kommt jetzt noch was.
Jetzt setzt du es aber wieder gerade an den Schuss.
Ich meine ja nur, das ist jetzt hier so der Punkt, wo wirklich ich schaue mir auch noch die Audiokommentare an, nachdem ich den Film schon 12 Mal gesehen habe.
Oder ich warte, bis der Abspann komplett abgelaufen ist.
Ja, oder ich
auch bin wenn schon, das keine Szene mehr kommt wie bei Marvel.
Ja, oder ich bin schon eingeschlafen und dieser Podcast läuft halt einfach noch weiter.
Ja, aber ich glaube, jetzt sagen wir wirklich mal einen schönen Tag den Zuhörern da draußen noch.
Ja, also dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.